Guten Morgen nochmal. Gunnar hat ja letzten Sonntag gepredigt über Psalm 87, wo es darum ging, dass Gott die Gemeinde liebt. Da war der zentrale Vers eigentlich: Der Herr liebt die Tore Zions mehr als alle Wohnungen in Jakob. Gott liebt also seine Gemeinde. Und ich möchte mit euch heute Morgen darüber nachdenken, wie es mit unserer Liebe zur Gemeinde aussieht. Und eine Frage, die sicherlich immer wieder aufkommen wird, wird folgende sein: Liebst du die Gemeinde? Und ich würde gerne noch mal beten, bleib dazu sitzen. Herr, wir danken dafür, dass du die Gemeinde ja so sehr geliebt hast, dass du dein Leben für sie gegeben hast. Danke, dass wir Teil deiner Gemeinde sein können, wenn wir an dich glauben, wenn du uns neues Leben gegeben hast. Danke dafür, dass du ja Gemeinde erfunden hast, dass wir nicht als Einzelkämpfer auf dem Weg sind, sondern Gemeinschaft haben mit anderen, die auf demselben Weg sind. Und ich möchte dich bitten für diese Predigt, dass du mir die richtigen Worte gibst und dass ich deiner Botschaft nicht im Weg stehe. Amen. Der erste Punkt, den wir gemeinsam anschauen wollen, ist: Gemeinde ist der Leib Jesu. So steht es zum Beispiel in Kolosser 1, Vers 18. Dort heißt es: Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Also er, Jesus, ist das Haupt und wir sind Glieder an seinem Leib, an der Gemeinde. Und wenn wir Christus lieben, dann müssen wir auch die Gemeinde lieben, weil sie sein Leib ist. Oder wie es ein Missionar mal ausgedrückt hat: Ich liebe die Gemeinde deshalb, weil sie der einzige sichtbare Teil meines Herrn auf dieser Erde ist. Und ich kenne keinen besseren Grund, warum man die Gemeinde lieben sollte, als diesen, weil sie der Leib Jesu ist. Natürlich gibt es in der Gemeinde Dinge, die uns manchmal stören, aber das heißt nicht, dass wir einfach sagen können: Ich höre jetzt auf, sie zu lieben. Liebe zu Christus und Liebe zur Gemeinde gehen Hand in Hand. Und wenn das bei dir jetzt nicht so sein sollte, dann musst du sagen, dass du ein ernsthaftes geistliches Problem hast. Ihr könnt gerne mit mir aufschlagen den ersten Johannesbrief, Kapitel 4, die Verse 19 bis 21. Erster Johannesbrief, Kapitel 4, 19 bis 21. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht: Ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Liebst du deine Geschwister? Ich weiß, es ist manchmal nicht einfach. Es gibt Leute, bei denen denkt man vielleicht: Also mit dieser Person, da komme ich einfach nicht zurecht. Die regt mich auf. Und das gibt es auch bei mir manchmal, dass es Menschen gibt, bei denen ich denke: Meine Güte, um die würde ich lieber einen Bogen machen. Und einmal, da war es so, dass ich mich über eine Person besonders aufgeregt habe. Und dann bin ich zu meiner Frau gegangen und habe mich so bei ihr so richtig meinem Ärger Luft gemacht. Und dann war meine Frau, wie soll man sagen, so auf der Höhe, so weise, nicht in dieselbe Kerbe zu hauen wie ich und sagen: Ja, du hast ja recht, genau, das stimmt, reg dich weiter auf, Philipp. Das hat sie nicht gemacht. Sonst hätte sie gesagt: Philipp, ich möchte jetzt nicht fromm daherreden, aber bete doch einfach mal für die Person. Und weil ich dann als Christ natürlich schlecht sagen kann: Beten finde ich aber blöd, und für diese Person zu beten finde ich noch blöder, habe ich das gemacht. Aber wenn es mir vielleicht nicht innerlich so arg danach war, Und tatsächlich hat Gott mein Herz so verändert, dass ich diese Person von Herzen lieben konnte und kann. Und das finde ich ein Wunder. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Natürlich können wir die Liebe nicht selber machen. Habe ich gerade ja, in mir selber war diese Liebe nicht. Aber Gott kann uns auch in diesem Punkt verändern. Es gibt leider auch Leute, die sagen, ich glaube an Gott, aber eine Gemeinde brauche ich nicht. Und hinter so einem Glauben, da ja, muss ich nach der Stelle, die wir es gerade gelesen haben, 1. Johannes 4, da muss ich ein großes Fragezeichen machen. Liebst du deine Geschwister? Liebst du die Gemeinde? Und manchmal, da muss ich mir von ja, Leuten, die ich sag mal, behaupten, Christen zu sein, muss man sich echt harte Sachen anhören. Sie behaupten, sie wären Christen, lassen sich aber fast nie in der Gemeinde sehen. Und dann hört man oft sowas wie, ja, ich muss ja als Christ nicht jeden Sonntag in die Kirche rennen. Ich kann ja auch ohne Gemeinde Christ sein. Und tatsächlich muss man nicht jeden Sonntag in die Gemeinde rennen, im Sinne von, dass es eine äußere Pflicht wäre, die ich zu erfüllen habe als Christ. Das ist sicherlich nicht so. Aber wenn ich Jesus liebe, dann möchte ich doch in seine Gemeinde gehen. Dann ist es doch ein innerer Zwang, der von innen rauskommt. Ich möchte doch dahin, wo sich seine Leute versammeln. Und manchmal denke ich auch, bin ich vielleicht der zu hohe Ansprüche hat? Ist es vielleicht einfach zu viel verlangt in der heutigen Zeit, zu jemandem zu sagen, dass er doch bitte regelmäßig in den Sonntagmorgen-Gottesdienst kommt? Ich denke nicht, dass es zu viel verlangt ist. Aber manchmal kommen die Fragen in mir auf. Und ich weiß, dass manche Geschwister nicht kommen können, weil sie krank sind, weil sie alt sind, vielleicht weil sie auch mal sonntags arbeiten müssen, im Schichtdienst stehen. Von denen rede ich nicht. Ich meine die, die kommen könnten, aber denen ständig andere Sachen wichtiger sind, als sonntagmorgens im Gottesdienst zu sein oder mal in die Bibelstunde in den Hauskreis zu kommen. Und da frage ich mich dann, was ist denn da los? Ich kann doch nicht sagen, ich liebe Jesus und gleichzeitig durch mein Verhalten deutlich machen, dass das, was in seinem Leib vorgeht, mir völlig egal ist. Das passt nicht zusammen. Und dann gibt es auch noch diejenigen, die zwar sonntagmorgens im Gottesdienst sind, aber trotzdem irgendwie kein echtes Interesse an der Gemeinde haben, wo ja, Liebe für die Gemeinde irgendwie fehlt. Vielleicht kommen sie, weil man die Eltern nicht vor den Kopf stoßen will, weil die auch in Gottesdienst gehen. Vielleicht, weil man irgendwie christlich geprägt ist und der Gottesdienstbesuch am Sonntag einfach dazugehört, Tradition ist. Aber eine wirkliche Liebe zur Gemeinde ist irgendwie nicht vorhanden. Man geht in den Gottesdienst, man holt sich seine Predigt ab und daheim zum Mittagessen, da gibt es dann vielleicht noch gebratenen Prediger. Also man spricht über die Predigt und den, der sie gehalten hat und ja, was der wieder erzählt hat. Also wirklich, dass man so jemanden auf die Kanzel lässt. Das war ja rhetorisch völlig ungeschliffen. Aber sich dann mal selber aus der Deckung rauszuwagen und hier vorne hinzustehen, was weiterzugeben, das macht man dann doch nicht. Die Gemeinde, die muss liefern und ich konsumiere. Und um ein schlechtes Gewissen zu beruhigen, da schmeiße ich vielleicht noch ab und zu mal einen Zehner in die Kollekte. Gemeinde wird ein bisschen gesehen wie so ein Fastfood-Restaurant, an dem ich vorbeifahren kann, mir meinen Burger abhole oder meine Predigt. Und dann fahre ich wieder heim. Aber Gemeinde ist kein McDonald's-Verschnitt, sondern Gemeinde ist der Leib Jesu. Damit muss man anders umgehen. Ist euch schon mal aufgefallen, dass manche Geschwister, die reden oft von der Gemeinde. Vor allem dann, wenn die Gemeinde irgendeine Entscheidung getroffen hat, die ihnen nicht so richtig passt. Dann spricht man schnell von die Gemeinde hat gesagt. Aber wer ist denn die Gemeinde? Nach 1. Korinther 12, Vers 27 ist jeder gläubige Christ ein Glied am Leib Jesu, ein Teil der Gemeinde. So steht es in 1. Korinther 12, 27. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder von euch ein Glied. Die Gemeinde, das bin also ich, das bist du, das sind wir zusammen. Jeder wiedergeborene Christ ist Glied der Gemeinde. Es ist also nicht so wie bei so einem Fußballspiel, wo ein paar wenige spielen und viele außenrum auf den Rängen sitzen und Hurra oder Buh rufen, je nachdem, was unten abgeht. Sondern der Gemeinde ist jeder von uns ein Mitspieler. Und ich denke, das müssen wir begreifen. Gemeinde ist der Leib Jesu und wir sind Glieder an diesem Leib. Und wenn ich ein Glied am Leib Jesu bin, dann habe ich eine Funktion. So wie jedes Glied an unserem Leib ja auch eine Funktion hat. Ich habe mich noch nie gefragt, was ist denn das hier eigentlich für ein komisches, wackeliges Ding an meiner Seite? Ich weiß, das ist mein rechter Arm und ich weiß auch, was ich mit dem machen kann. Und so haben wir als Glieder im Leib Jesu auch eine Funktion in seinem Leib. Und wenn wir diese Funktion wahrnehmen, dann zeigen wir dadurch unsere Liebe zur Gemeinde auch ganz praktisch. Ich habe mich gefragt, wie kann diese praktische Liebe zur Gemeinde aussehen? Sicherlich keine abschließende Betrachtung, vielleicht gibt es mal nochmal eine Fortsetzung von dieser Predigt, aber der erste Punkt, auf den ich gekommen bin, ist, dass sich Liebe zur Gemeinde im Geben zeigt. Und wenn wir an Geben denken, dann denken viele gleich an Geld, aber darum geht es mir gar nicht in erster Linie. Also dieser Punkt soll kein versteckter Spendenaufruf sein, bitte nicht falsch verstehen. Aber meine Frage ist, liebst du die Gemeinde so sehr, dass du bereit bist, etwas für sie zu opfern, etwas für sie herzugeben? Jesus hat die Gemeinde so sehr geliebt, dass er die Herrlichkeit verlassen hat, dass er sich in diese Sünde und den Schmutz dieser Welt begeben hat, dass er stellvertretend für deine und meine Schuld am Kreuz gestorben ist. Er hat für die Gemeinde alles gegeben, er hat sich selbst geopfert. Und seine Jünger, die waren auch bereit, alles zu geben. Fast alle seiner Jünger sind als Märtyrer gestorben. Paulus hat viele Strapazen auf sich genommen und hat den ganzen Mittelmeerraum bereist, um Gemeinden zu gründen. Und auch heute noch gibt es Leute, die ihren Beruf aufgeben, um Missionare zu werden. Leute, die ihren ganzen westlichen Komfort einfach hinter sich lassen, Freunde und Familie zurücklassen, um irgendwo in fernes Land zu gehen und im unerreichten Stamm das Evangelium zu bringen. Auf der Winterfreizeit, die nächstes Wochenende sein wird, da geht es um das Thema Eskimos oder mittlerweile muss man ja Inuit sagen. Und da schauen wir uns unter anderem das Leben von dem Missionar John Sperry an. Und seine Nichte, die hat ein Buch über ihn geschrieben, das heißt Am Rande der gefrorenen Welt. Und wenn das mal irgendwo in die Hände bekommt, das gibt es leider nicht mehr zum Neubestellen, dann kauft es euch und lest es unbedingt. Ist echt spannend. Und ich finde es faszinierend, wie dieser Mann, wie der bereit war, sein Zuhause in dem beschaulichen England, wo er herkommt, aufzugeben, um dann in die Arktis zu ziehen, wo es im Winter bis zu minus 50 Grad kalt wird und wo wochenlang im Winter die Sonne nicht aufgeht, wo man kein Gemüsebeet vorm Haus haben kann, sondern wo man dann gefrorenen, rohen Fisch isst. Aber er war bereit, diese Opfer zu bringen und dorthin zu gehen, um den Christen vor Ort zu dienen und um neue Christen dazu zu gewinnen, weil er Jesus geliebt hat und weil er seine Gemeinde geliebt hat. Wie weit geht unsere Liebe zur Gemeinde? Welche Opfer sind wir bereit zu bringen für Christus und für seine Gemeinde? Und ich bin sehr dankbar für die vielen Mitarbeiter, die wir hier haben, die ja, sich wirklich reinhängen in seine Gemeinde, sich investieren. Die vielen jungen Leute, die mit aufs Zeltlager fahren, auf die Winterfreizeit, die ihre ja, Freizeit, ihre Ferien opfern, um der Gemeinde und Jesus zu dienen. Andere Geschwister, die kommen in ihrer Freizeit hier ins Gemeindehaus, um zu putzen. Das ist eine Arbeit, die vor allem dann auffällt, wenn sie nicht getan wird. Und wieder andere, so wie der BU jetzt auch, die besuchen diejenigen, die alters- oder krankheitsbedingt nicht mehr kommen können. Und da wird in vielen anderen Bereichen wird auch noch mitgearbeitet und da werden Opfer an Zeit, Kraft und auch an Geld, manchmal auch an Nerven für die Gemeinde gebracht. Und euch, die ihr das tut, euch möchte ich sagen, dass diese Energie, die ihr ins Reich Gottes investiert, die ist nicht vergeblich. Vielleicht sehen wir die Frucht nicht immer gleich. Aber unser Herr sieht, was wir tun, auch wenn sonst keiner mitbekommt. Und die Welt und unser eigenes Fleisch, die versuchen uns einzureden, dass dieses Leben hier doch die letzte Realität ist. Dass wir versuchen müssen, aus diesem Leben hier das Beste rauszuquetschen. Und dann erscheint unser Einsatz fürs Reich Gottes auf einmal wie verlorene Zeit. Ich könnte doch in der Zeit auch Geld verdienen oder irgendwas anderes machen, meinem Hobby nachgehen, Sport machen. Wir denken, es ist verlorene Zeit, aber so ist es nicht. Gottes Wort sagt uns in Hebräer 6, Vers 10, denn Gott ist nicht ungerecht, dass er vergäße euer Werk und die Liebe, die ihr in seinem Namen erwiesen habt, indem ihr den Heiligen dientet und noch dient. Gott ist nicht ungerecht, dass er das irgendwie vergessen würde, was wir von Herzen für ihn und für seine Gemeinde tun. Kein Bausparvertrag und kein Hedgefonds kann dir so viel bieten, wie dir Jesus bietet. Er bietet dir eine ewig sichere Rendite. Und die Zeit und das Geld und die Kraft, die wir in Gottes Reich investieren, die könnten wir nirgendwo besser anlegen. Liebe zur Gemeinde kann sich also im Geben zeigen. Sie kann sich auch im Gebet zeigen. Und so heißt dann auch der zweite Punkt, den ich mit euch betrachten will. Liebe zur Gemeinde zeigt sich im Gebet. Unser Herr Jesus selbst hat für die Gemeinde gebetet, können wir nachlesen, in Johannes 17, Vers 20, das ist ein Teil von dem sogenannten hohepriesterlichen Gebet. Und da betet er in Johannes 17, Vers 20, ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Da hat unser Herr also schon für die Gemeinde gebetet, bevor es die christliche Gemeinde im eigentlichen Sinne überhaupt gab. Paulus, der große Apostel und Missionar, der hat sehr, sehr viel für die Gemeinde gebetet. Wir können uns mal drei Stellen anschauen, wo er ja, davon spricht, dass er für die Gemeinde betet. Die erste wäre in Römer 1, die Verse 9 und 10. Römerbrief, Kapitel 1, die Verse 9 und 10. Denn Gott ist mein Zeuge, dem ich in meinem Geist diene, am Evangelium von seinem Sohn, dass ich ohne Unterlass euer gedenke und alle Zeit in meinem Gebet flehe, ob sich's wohl einmal fügen möchte, durch Gottes Willen, dass ich zu euch komme. Also er drückt seine Sehnsucht danach aus, die Gemeinde oder die Geschwister in Rom endlich mal kennenzulernen. Seine Gedanken und seine Gebete haben sich um diese Geschwister dort gedreht. Oder in Epheser 1, die Verse 15 und 16. Epheserbrief, Kapitel 1, 15 und 16. Darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet. Er ist also zutiefst dankbar für diese Gemeinde in Ephesus und er betet für sie regelmäßig. Und in Philipper 1, die Verse 3 und 4, Philipper 1, 3 und 4. Schreibt auch Paulus: Ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke, was ich alle Zeit tue, in allen meinen Gebeten für euch alle. Und ich tue das Gebet mit Freuden. Gebet war also für Paulus keine lästige Pflicht, was man irgendwie so abarbeiten muss als Christ, sondern er hat es mit Freude getan. Und den Philipperbrief, viele von euch wissen das, hat er aus dem Gefängnis geschrieben. Im Gefängnis hat er sich nicht Zeit genommen, um sich selbst leid zu tun, sondern er hat alle Zeit in allen seinen Gebeten für alle Geschwister in Philippi gedankt. Und das finde ich schon eine tolle Haltung. Sitzt im Gefängnis und er bringt Gott seine Dankbarkeit für all die Geschwister in Philippi. Oder auch am Anfang vom Kolosserbrief, das müssen wir uns nicht aufschlagen, da macht Paulus auch deutlich, wie dankbar er ist für die Geschwister dort in Kolossä und dass er für sie betet. Paulus hat sich also wirklich Zeit genommen, um für die Gemeinden zu beten. Und er hatte ja nicht gerade wenig zu tun. Er war ja eigentlich ständig auf Achse unterwegs, hat gelehrt. Aber Gebet war ihm wichtig. Und das war Ausdruck seiner Liebe und seiner Verbundenheit zu den Gemeinden. Und da müssen wir uns wieder fragen, wie sieht es denn bei uns aus? Liebst du die Gemeinde? Betest du für sie? Konzentriertes und konkretes Gebet für die Gemeinde ist wahrscheinlich das Wertvollste, was wir der Gemeinde geben können. Wenn wir für die Kinder beten, für die Alten, für die Mitarbeiter in der Jungschar, Kinderstunde, BU, Fisherman, für die Ältesten, für diejenigen, die Bibelstunden vorbereiten, Hauskreise oder Predigten, wenn wir für die Ehen beten, für die Pärchen, für die Verlobten, für die Singles, für die Besucher, für alle. Es gibt so viele, für die wir beten können. Aber ich denke, wichtig ist auch, dass wir konkret beten für unsere Geschwister in der Gemeinde. Wir haben vorher von Paulus gelesen, dass er alle Zeit für alle gebetet hat, also in Philippi. Und trotzdem glaube ich nicht, dass diese Gebete von Paulus sogenannte Aldi-Gebete waren. Also er hat nicht Aldi-Gebete gesprochen im Sinne von Herr, segne all die Geschwister in Ephesus und all die in Philippi und all die in Galatien. Sondern er hatte konkrete Gebetsanliegen. Und in Kolosser 1, Vers 9 bis 11, da beschreibt er was von diesen Anliegen, die er hatte für die Geschwister. Kolosser 1, 9 bis 11. Darum lassen wir auch von dem Tage an, an dem wir es gehört haben, nicht ab, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, dass ihr des Herrn würdig lebt, ihm in allen Stücken gefällt und Frucht bringt in jedem guten Werk und wächst in der Erkenntnis Gottes und gestärkt werdet mit aller Kraft durch seine herrliche Macht zu aller Geduld und Langmut. Das ist was anderes als ein Aldi-Gebet. Und es gibt noch mehr Stellen in der Heiligen Schrift, wo Paulus für die Gemeinden betet oder auch für Einzelne betet und sehr konkrete Anliegen hat. Und es lohnt sich, diese Stellen zu lesen und sich davon auch fürs eigene Gebetsleben inspirieren zu lassen. Ich habe mal gelesen, dass jede Frucht, die Gott schenkt, letztlich auf Gebet zurückzuführen sei. Entweder auf das Gebet dessen, bei dem dann später diese Frucht auch sichtbar wird, oder auf das Gebet von dem anderen. Wir sind oft, wir sehen ja diese Macht des Gebetes nicht direkt vor unseren Augen. Und wenn wir dann merken, da hält einer eine Predigt und danach kommen 5 Leute vor und wollen sich bekehren, dann denken wir, wow, so ein vollmächtiger Prediger. So ein gesegneter Mann, der die Leute dazu bringt, sich Jesus auszuliefern. Und dabei kann es sein, dass für diese 5 Leute irgendjemand anderes schon seit 20 Jahren betet und dass diese eine Person viel mehr Anteil an diesen Bekehrungen hat, als dieser Prediger da vorne steht. Zeig deine Liebe zur Gemeinde, indem du für sie betest. Weil die entscheidendsten Stunden deines Lebens sind die Stunden des Gebets. Wir haben also heute Morgen gesehen, dass Gemeinde der Leib Jesu ist. Dass wir dazugehören, wenn wir wiedergeborene Christen sind, dann sind wir Glieder an diesem Leib. Es ist auch klar, schon allein deswegen, weil ich Teil der Gemeinde bin, dass diese Gemeinde nicht perfekt ist. In der Gemeinde sind Menschen zusammen und diese Menschen, die werden einander schuldig. Und trotzdem hat uns Gott in seine Gemeinde gestellt, trotzdem sollen wir die Geschwister lieben. Das soll unser Erkennungszeichen sein, Liebe untereinander. Es ist die Gemeinde des lebendigen Gottes und es ist der Leib Jesu. Jesus liebt seine Gemeinde. Wie sieht es bei dir aus? Deine Liebe zur Gemeinde kannst du zeigen, zum Beispiel daran, dass du dich für sie einsetzt, ein Opfer bringst von Herzen für Jesus und für seine Gemeinde, nicht für einen Pastor oder so, sondern für den Herrn. Und alles, was wir von Herzen aus Liebe für Jesus und für seine Gemeinde tun, das ist keine vergebliche Liebesmühe. Amen.